Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wir hören in dieser Stunde Soundtrack-Musik aus zwei Filmen, die thematisch und auch visuell und auch auf anderen Ebenen durchaus einige Gemeinsamkeiten haben. Das Oberthema der heutigen Sendung ist New York. Filme, die nicht nur in New York spielen, sondern in denen New York durchaus auch eine Rolle spielt, also als Stadt, vor allem als auch als Bevölkerung, also das Lebensgefühl, das New Yorker Lebensgefühl, von dem wir hier natürlich total viel wissen, naja, eigentlich nur die Dinge, die man in Filmen sieht, also das, wo New York durchaus ein wichtiger, oder es ist wichtig, dass dieser Film in New York spielt und der könnte nicht in dieser Form in irgendeiner anderen Stadt, x-beliebigen Stadt ohne Zugeständnisse an die Story oder an die Charaktere spielen. Wir hatten das schon mal, es gab schon mal eine Sendung, eine ähnliche Sendung über Filme in Los Angeles und auch in Paris und jetzt sind wir eben in New York und wir haben heute zwei absolute Filmklassiker, ohne die die heutige Filmwelt einfach nicht dieselbe wäre, die aber trotzdem nicht unterschiedlicher sein könnten. Wir fangen an mit dem Fröhlichen, also es gibt heute einen fröhlichen und einen ziemlich deprimierenden Film, aber wir fangen mit dem Fröhlichen an und reisen in das Jahr 1984. Da erschien Ghostbusters unter der Regie von Ivan Reitman. Und unter Zuhilfenahme der damaligen sehr beliebten, sehr populären Saturday Night Live Crew, also Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis und Rick Moranis, der ist auch noch mit dabei, außerdem noch Sigourney Weaver und noch diverse andere Menschen, die da durchs Bild rennen und ich fange sozusagen von vorne an. Der Film basiert auf einem Gag oder auf Sketchen, die während eben Saturday Night Live, während dieser Show entstanden sind. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem, was Bully und die Bully-Parade gemacht haben. Da gab es ja auch schon den Bully-Paraden-Film und der Schuh des Manitou basiert ja auch auf Sketchen aus der Bully-Parade. Worum geht's in Ghostbusters? Es geht um drei Wissenschaftler, die sich einem sehr interessanten Spezialthema verfechtet haben, denn es geht um das Paranormale und es geht um das wissenschaftlich nachweisbare, ja, oder die Möglichkeit, Geister oder paranormale Wesen wissenschaftlich nachweisen zu können. Da gibt es verschiedene Theorien und natürlich auch Okkultes, aber auch auf technischer Ebene wird versucht, da was zu machen. Und zu diesen Wissenschaftlern, ich bin mit den Namen gerade nicht so ganz firm, es ist alles sehr lange her, dass ich das geguckt habe. Einer heißt Spangler, Dr. Spangler und Dr. Wankman. Naja, und einer von diesen drei Wissenschaftlern, gespielt von Bill Murray, der ist da so ein Trittbrettfahrer, der glaubt nämlich weder an das Okkulte noch an das Paranormale und geht da einfach nur gerne mit, weil er eigentlich ein sarkastischer Zyniker ist, der eigentlich, wenn man es runterbricht, immer nur schnackseln will. Der möchte Frauen rumkriegen und läuft jedem weiblichen Wesen sofort hinterher. Eine Figur, die heutzutage wahrscheinlich in dieser Form, wie das damals in den Sketchen und auch in dem Film dargestellt wurde, wahrscheinlich nicht mehr so machen könnte. Gespielt, wie gesagt, von Bill Murray. Und diese drei Wissenschaftler, die durchlaufen einen Durchbruch, denn es gelingt ihnen tatsächlich, technische Geräte zu entwickeln, mit denen es nachweisbar ist, dass es Geistererscheinungen gibt und sie werden zu einem Hotel gerufen, in dem es in einer Etage angeblich spukt und entwickeln dann besondere Gerätschaften, mit denen man Geister nicht nur bekämpfen kann, sondern den Protonenstrahl nämlich, sondern auch einfangen kann. Das ist dann eben diese Geisterfalle und nur zu dritt können sie das sozusagen gemeinschaftlich schaffen, einen Geist einzufangen und werden auch prompt dann zu einem Notfall in ein Hotel gerufen und dort ist ein Slimer unterwegs, so ein grünes, schwebendes Vieh und das es gelingt ihnen tatsächlich mit ihrer Technik unter Zuhilfenahme sehr, sehr großer Kollateralschaden und Sachschäden, diesen Geist einzufangen und daraus machen sie dann ein Business und sagen, hey, wenn ihr irgendwie Probleme mit Geistern, Gespenstern oder sonstigen Kram habt, dann ruft uns an und wir kommen vorbei und fangen die Viecher. Parallel dazu kündigt sich dann auch noch ein riesenhafter Dämon an, der beschlossen hat, zur Erde zurückzukehren und ausgerechnet dafür das Apartment einer Frau zu nutzen, das in einem besonderen Haus liegt, in einem Hochhaus. Und diese Frau heißt Dana, wird gespielt von Sigourney Weaver und auch sie stellt paranormale Erscheinungen in ihrem Apartment fest und ruft bei den Ghostbusters an. Doch das sorgt nicht dafür, dass ihr unbedingt geholfen wird, sondern Rankman, also jetzt, wo ich in dem Zusammenhang den Namen sage, fällt mir auf, dass der eine Doppelbedeutung hat. Gespielt von Bill Murray, der nimmt sich der Sache an, hat aber eigentlich gar keine Ahnung und überhaupt kein Interesse an diesem wissenschaftlichen Geisterkram, sondern will sie eigentlich nur rumkriegen. Ich liebe Ghostbusters, gerade der erste Teil ist ganz fantastisch. Ich habe den sehr, sehr oft gesehen. Ich fand den als Kind extrem unterhaltsam und auch immer noch als Erwachsener. Ich mag die Gags, ich mag das Schauspiel, ich mag die ganze, diese Mischung aus gruseligen Momenten und wirklich witzigen Dialogen. Jeder Mensch kann irgendwie mindestens ein Zitat sagen. Jeder Mensch kennt den Marshmallow-Mann. Jeder Mensch kennt den Song von Rick James Jr. Jeder hat schon mal irgendwie Slimy gesehen und das ist einfach cool. Das ist Kult und cool und ich mag das alles total. Wir kommen zur Musik. Die stammt von Elmer Bernstein. Das ist ein naher Anverwandter von Leonard Bernstein. Und der hat hier einen sehr lockeren, jazzigen Soundtrack gemacht, der so ein bisschen an Rom-Coms aus den 80er Jahren erinnert oder an irgendwie so Sitcoms aus dem Fernsehen oder so. Daran ist das, glaube ich, auch soundmäßig ein bisschen angelegt und untermalt halt die wirklich witzigen Momente. Und dann hat er aber auch einen sehr dramatischen, sehr orchestralen, sehr fetten Score zwischendurch, immer dann, wenn dieses Auflockernde so ein bisschen gebrochen wird und man merkt, okay, es könnte doch gruselig werden, also ich sage nur Thema Höllenhunde, die sind eigentlich gar nicht so witzig, die sind schon ganz schön fies auch. Da setzt dann eben auch entsprechend die Musik von Elmer Bernstein mit ein und finde, zu jedem Moment des Films passt die Musik. Außerdem gibt es noch ein paar Originalsongs, die im Film auftauchen, ein paar Popsongs aus den 80ern und natürlich Rick James Jr. Ghostbusters, ich glaube einer der bekanntesten Songs aus den 80ern überhaupt, den auch jeder mitsingen kann und Rick James Jr. wusste überhaupt nicht so richtig, worum es geht bei Ghostbusters. Ich glaube, der hat so ein paar Buzzwords bekommen, die er in seinem Text mit einbauen sollen und dann hat er sich da irgendwie was zurechtgereimt und ohne wirklich zu wissen, was Ghostbusters eigentlich sein soll. Und dabei sind dann eben so merkwürdige Sätze entstanden wie "Bust them makes me feel good" und da kann man sich drüber wundern, man kann sich auch drüber freuen, wenn man es hört, entscheidet das selbst. Wir hören jetzt nämlich mal rein in den Soundtrack zu Ghostbusters aus dem Jahr 1984, komponiert von Elmer Bernstein.
Date. If you're seeing things running through your head, who can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?
Louder! Ghostbusters!
Who you gonna call?
Ghostbusters! Thank you. Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute Filme oder in Soundtracks rein, die aus Filmen stammen, die in erweiterter Form vielfältig was mit New York zu tun haben, nicht nur die Stadt einfach als Kulisse nutzen, sondern tatsächlich auch, ja, das ist entscheidend, dass diese Filme dort spielen und angesiedelt sind, haben gerade in den Soundtrack zu Ghostbusters aus dem Jahr 1984 reingehört, ein ausgewiesener New York-Film, der eben nicht nur da spielt, sondern eben auch die Bevölkerung auch immer wieder mit einbaut und eben das Stadtleben oder generell das Leben in New York thematisiert. Alltägliches ist zu sehen, was eben entsprechend aufgemischt wird von paranormalen Erscheinungen und Schleim. Sehr viel Schleim. Wir machen weiter. Ich habe gesagt, in der ersten Hälfte gibt es einen Film, der fröhlich ist und in der zweiten einen, der das genaue Gegenteil eigentlich ist. Wir gehen in das Jahr 1976 zu einem der ersten Filme. Es ist nicht der erste Film, aber einem der aus dem Frühwerk eines der bekanntesten, erfolgreichsten und vor allem auch talentiertesten Regisseure die Hollywood überhaupt hervorgebracht hat. Die Rede ist von Martin Scorsese, der bis heute wirklich fantastische Filme macht, vielfältig, aber auch immer irgendwie ein bisschen im Gangstermilieu oder zumindest in einem ähnlichen Umfeld verhaftet. Ich sage gleich, ich mag nicht alle Filme von Scorsese, aber fast alle und bin großer Fan und deswegen natürlich auch habe ich einen Blick riskiert in sein Frühwerk. Da ist natürlich sowas wie Mean Streets, Hexenkessel New York oder eben Taxi Driver angesagt. Wie gesagt, 1976 kam dieser Film mit einem sehr jungen Robert De Niro in der Hauptrolle, eine noch jüngere Jodie Foster. Und es geht hier um Travis. Er ist Vietnam-Veteran. Er ist also ist traumatisiert aus dem Vietnamkrieg wieder nach Hause zurückgekommen und verdingt sich hier als Taxifahrer. Das macht er aber nicht, weil er unbedingt Geld braucht, sondern weil er nachts eh nicht schlafen kann. Und deswegen fährt er nachts Taxi, was auch nicht sich viele trauen, denn New York ist, und das zeigt der Film auch ziemlich schnell und brachial, ist eine gefährliche Stadt. Und gerade als Taxifahrer in der New Yorker Innenstadt nachts, da kann es wirklich gruselige Begegnungen geben. Und er ist eben einer derjenigen, der sagt, mir ist alles egal, ich traue mich das, ich mache das, ich fahre nachts Taxi. Und da lernt er eben auch die wirklich unschönen Seiten dieser Stadt, dieses Molochs kennen und kommentiert das, beobachtet das und es entwickelt sich ein gewisses Bild über ihn. Und natürlich, ich kann das immer nicht so richtig sagen, er wird am Ende des Films, ohne dass ich da was spoilern möchte, durchaus als Held gefeiert, aber ich habe den nie so gesehen. Eigentlich ist er nur deswegen ein Held, weil was anderes, was er eigentlich vorhatte, was viel schlimmer war, hat nicht funktioniert. Deswegen entscheidet er sich spontan um. Also es geht dann am Ende darum, dass er eine Entscheidung trifft, etwas an diesen furchtbaren Zuständen in dieser schrecklichen Stadt zu ändern. Und was er tun will, ist hochproblematisch, auch aus heutiger Sicht. Übrigens sehr aktuell, finde ich. Aber er macht dann doch was anderes. Und ich finde, Travis ist kein Guter. Er gibt mir nicht das Gefühl, dass ich mich mit dem wohlfühlen würde, wenn ich bei ihm ins Taxi steigen würde. Natürlich zeigt dieser Film sehr viel von New York, sehr viel vom Nachtleben, sehr viele einfache Menschen, viele arme Menschen, aber auch natürlich reiche Menschen. Viele Aspekte sind damit drin und zeigt, glaube ich, ein ziemlich authentisches Zeitbild des New Yorks in den späten 70er Jahren. Und auch ein ziemlich authentisches Zeitbild der politischen Situation in den USA in den 70er Jahren, was da eine Rolle gespielt hat. Und wenn man sich damit danach näher beschäftigen will, wird man feststellen, dass das alles ziemlich ziemlich gut und plastisch dargestellt wurde von Martin Scorsese. Es gibt ein, zwei mehr als legendäre Szenen, die es sozusagen in die Filmgeschichte geschafft haben. Ich glaube, die bekannteste ist Robert De Niro vom Spiegel, der sich selbst fragt, you're talking to me und so weiter. Und dieses Üben mit der Pistole, die durch so eine Schiene am Arm ganz schnell in die Hand geswitcht wird und so weiter. Und überhaupt diese Waffen, es gibt einen Waffenverkaufsdialog, der mehrfach in späteren Filmen auch zitiert wurde. Ein absolut wichtiger Eintrag in die sehr große Bibliothek wichtiger, sehenswerter Filme, ich glaube, ein Film, den man gesehen haben muss, wenn man sich grundsätzlich für Filme interessiert und so weiter. Wir hören in den Soundtrack rein. Der ist auch was ganz Besonderes, finde ich. Das ist der Soundtrack stammt von Bernard Herrmann. Das ist ein Filmmusikkomponist, der uns vor allem bekannt geworden ist in den 50er und 60er Jahren, weil er hat Musik für keinen geringeren als Alfred Hitchcock gemacht hat. Also unter anderem die Soundtracks für Psycho ist, glaube ich, das bekannteste und natürlich auch Der unsichtbare Dritte und auch viele weitere Filme aus dieser Zeitepoche. Das heißt, das ist ein sehr klassischer, ein sehr alter Stil. Und ich glaube, Scorsese hat das ganz absichtlich auch so gemacht und bewusst Bernard Herrmann genommen, damit der grundsätzlich einen Film-Noir-Soundtrack macht. Das heißt, er ist sehr jazzig, sehr romantisch, romantisierend, aber auch mit Misstönen. Es gibt immer wieder Hochs und Tiefs in der Stimmung und auch in der Musik wechselt sich das ab und das hört man im Grunde ab Minute 1 des Soundtracks, der sehr voluminös aufgenommen ist und sehr pompös daherkommt, aber oftmals auch nur sehr kleine Nuancen kommentiert mit seiner Musik und dem dadurch natürlich eine entsprechende Bedeutung dann beimisst, die man da rein interpretieren kann oder sollte. Genießt jetzt ein bisschen was, einen Ausschnitt aus dem Soundtrack zu Taxi Driver. Wir hören mal rein, komponiert von Bernard Herrmann aus dem Jahr 1976. Und das soll es schon wieder gewesen sein mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben reingehört in Soundtracks zu Filmen, die in New York spielen, mit New York zu tun haben, die New York als nicht nur als Kulisse, sondern eben auch als Teil der Handlung mit nutzen und haben in der ersten Hälfte dementsprechend in den Score zu Ghostbusters aus dem Jahr 1984 reingehört, komponiert von Elmer Bernstein, und in der zweiten Hälfte in den Soundtrack zu Taxi Driver aus dem Jahr 1976 reingehört, komponiert von Bernard Herrmann. Und ja, das war's an dieser Stelle. Ich heiße Jan, ich danke fürs Zuhören und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.